SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Klicks ist zu Gast in SWR 1. Leute, wie kommt man eigentlich zu so einem Künstlernamen? Ist das wie so ein Spitzname, der wird einem gegeben oder den was, sage ich mal, eine unsaubere Schreibarbeit bei einem Bild, das aus Felix Flix wurde?
Tatsächlich war Flix mein Spitzname als kleiner Junge. Also ich wurde so gerufen von allen, von meinen Freunden, irgendwann auch von meinen Eltern und von meinen Lehrern. Und als ich so angefangen habe, die ersten Comics zu zeichnen, waren so meine Vorbilder franco-belgische Künstler, die häufig einen Spitznamen oder ein Pseudonym benutzt haben. Also Timon Struppi wurde eben nicht von Jean Remy gezeichnet, sondern von Hergé hat er draufgeschrieben. Mhm. Ja, also, und genauso habe ich dann gedacht, ja, ich kann nicht meinen richtigen Namen auf die Comics draufschreiben, sondern einen Künstlernamen, einen Spitznamen, also Flix.
Wahrscheinlich in der Neuzeit würde man ganz auf Vokale verzichten, dann wäre es nur noch FLX oder irgendwie sowas. Ne?
Das ist doch kein Flughafen.
Ach ja, richtig, stimmt. Da war ja was. Aber du hast gerade schon gesagt, weil als du die ersten Comics gezeichnet hast, was ist davor passiert? Also wann hattest du so den ersten Kontakt zu Comics? Also wahrscheinlich wie die meisten von uns als Kind.
Ja, ja, ja. Super früh, denn meine Mutter hatte in ihrem Bücherregal einen ganzen Stapel Asterixe liegen, die schon als kleiner Junge rausgezogen habe und mir angucken durfte. Einige habe ich dann auch verschönert mit meinen Stiften, habe denen irgendwie neue Sprechblasen dazu gezeichnet.
Wie fand die Mutter das?
Sag mal, mittel.
Ja, okay.
Mittelgut. Aber es hat mir gezeigt, dass Zeichnen eine Energie hat. Das heißt, ich zeichne was, es löst eine Reaktion aus, also muss da irgendwas drinstecken, was besonders ist.
Die mittelmäßige Reaktion deiner Mutter etwa, oder was?
Zum Beispiel, ja, ja. Also man kriegt dafür Ärger. Ja? Oder eben später in der Schule, wenn ich meine Lehrer zeichne, merke ich, die Klassenkameraden lachen. Ja, also und auf einmal finden die das gut, was ich kann. Auf einmal habe ich so einen Platz in der Klasse, auch wenn ich als Sportler eher auch wieder Mittel bin. Ja. Aber als Zeichner, als Beobachter von dem Ganzen und als Kommentator, der das mit Stift und Papier macht, da bin ich auf einmal wieder mittendrin in der Gruppe und das tat mir richtig gut.
Aber wenn du Lehrer gezeichnet hast, nicht gemalt übrigens, ne? Gezeichnet.
Großer Unterschied, genau.
Ja, wenn du Lehrer gezeichnet hast, die Mitschülerinnen und Mitschüler lachen, der Lehrer dann ja wahrscheinlich nicht.
Nee, aber auch da wieder eine große Bandbreite an Reaktionen und da merkst du, Zeichnen hat Kraft.
Und das hatte schon damals so Auszüge, dicke Nasen, große Ohren, irgendwas Markantes muss ja so ein Gesicht dann auch haben, oder?
Habe ich versucht, ja. Ich habe mich an den Vorbildern, die ich so gefunden habe, orientiert. Also das waren tatsächlich hauptsächlich franco-belgische Comics, das heißt also Serien wie Asterix, Lucky Luke, Timon Struppi habe ich gelesen, Die Schlümpfe, Benny Bärenstark, das Yps-Magazin. Also querbeet, was ich so in der Stadtbibliothek gefunden habe. Und das habe ich dann eben zeichnerisch nachgemacht, also kopiert und eben dann so umgesetzt, dass ich am Ende erkennbar meinen Mathelehrer hinbekommen habe, der auf dem Klo saß und vom Blitz getroffen wurde.
Fand er nicht so gut, fand er mittel.
Fand er mittel.
Ja. Benny Bärenstark habe ich nie gehört.
Nee, sollst du mal lesen, das ist eine gute Sache. Das ist so ein kleiner Junge, der immer, wenn er, also der ist sehr stark, kann alles hochheben, außer er hat Schnupfen. Und leider bekommt er dauernd Schnupfen und kommt in dauernd Situationen, dass er dann eben dann, wenn die Verbrecher, was weiß ich, die Bilder aus dem Museum klauen, eben nicht die Superkräfte hat, um sie zurückzuholen.
Also mehr so ein Sommer-Superheld.
Sozusagen, ja. Also der hätte in Corona echt schwierig.
Ja, das glaube ich auch. Gibt's denn auch Comicfiguren, wo du jetzt sagst, so, oh, die sind eigentlich relativ lahm, entweder von der Geschichte her oder vom, sagt man bei euch, vom Strich her?
Gibt's natürlich, klar. Also
machst du jetzt aber, du nennst jetzt wahrscheinlich keinen.
Sag mal so, ich bin persönlich kein großer Fan von Timon Struppi. Ich weiß, dass das ganz viele Leute lieben und dass auch die Zeichenart von Hergé Generationen geprägt hat. Also die Line Claire, die klare Linie, ist stilprägend gewesen. Ich persönlich finde die Abenteuer aber zu ernst. Mhm. Die sind mir zu nah an der Realität dran und selbst mit Figuren wie Captain Haddock, der irgendwie als Alkoholiker durch die Abenteuer taumelt, bringt es für mich nicht genügend Humor rein oder genügend Craziness. Das mochte ich bei anderen Sachen wie eben zum Beispiel Spirou sehr viel mehr.
In Deutschland gab es, ich muss kurz mal auf meine Zahlen schauen, 2020 für die Comicbranche einen Bruttoumsatz von 185 Millionen Euro. Das klingt viel, Tendenz allerdings sinkend, muss man sagen. Zum Vergleich, in den USA gab es im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von über 2 Milliarden Dollar, also deutlich mehr. Welche Bedeutung hat der Comic oder das Comic, der das?
Der
Comic bei uns hier in Deutschland?
Der Comic hat so ein bisschen ein Aufholrennen zu leisten. Also Deutschland hat so das Problem, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Comics oft als Schund- und Schmutzliteratur betrachtet wurden, als Alliiertenliteratur, die man den Kindern so ein bisschen vorenthalten hat. Und da fehlt so eine ganze Generation, die mit Comics aufgewachsen ist. Das merkt man leider bis heute, aber es ändert sich doch sehr. Also Comic wird in Deutschland immer größer. Das stimmt, dass vor 2 Jahren die Zahlen ein bisschen runtergingen, aber insgesamt ist gerade der Comic in Deutschland und der Manga, also der japanische Comic in Deutschland, absolut am Boom. Die Zahlen sind groß, der Umsatz steigt, die Verlage machen so viele Publikationen wie schon lange nicht mehr und insgesamt ist der Comic auf einem echt guten Weg.
Was du angesprochen hast, dass es so nicht in der Schmuddelecke war, aber so, das weiß ich ja selber aus meiner Kindheit, man hat eher zu Fix und Foxy gegriffen als zu einem Buch und dann hat Mutter gesagt, du liest doch mal was Richtiges. Also Comic war halt nie was Richtiges.
Das ist genau das Problem, also dass man da so versucht hat zu unterscheiden. Das ist ein bisschen wie bei Musik mit U- und E-Musik. Mhm. Comic wurde immer als etwas für Doofe deklassiert und wenn man sich anguckt, also wenn man sich mal mit einem Neurologen unterhält, der guckt, was in einem Kopf passiert, in einem Gehirn passiert, wenn jemand einen Comic liest. Das heißt also, er muss nicht nur den Text entziffern und den mit dem Bild zusammenbringen, da ist auf einmal viel mehr los. Es ist eigentlich schwieriger, einen Comic zu lesen als ein Buch.
Also Comic hat ja auch meistens mehr Tempo, sage ich mal, mit der Bildabfolge und den kleinen Sprechblasen.
Genau, hat mehr Tempo und hat eine eigene Lesrichtung. Das heißt also, du musst als Leser selber entscheiden, von welchem Bild zu welchem Bild springe ich. Das ist eine Denkleistung, die man erstmal bringen muss. Und ich habe manchmal die Vermutung, dass eigentlich die Leute, die früher gesagt haben, Comics ist was für Doofe, selber ein bisschen zu doof waren, die zu lesen.
Okay, so, das ist mal ein gutes Gegenargument. Welchen Stellenwert haben Comics bei dir zu Hause? Du hast 2 Kinder. Werden die heilig gehalten, Comics, oder sind die neben Bücher ganz normal im Regal?
Comics sind bei uns wirklich Alltagsgegenstände. Es gibt relativ viele davon. Die Kinder dürfen auch quasi an alle ran. Also es gibt so 1-2 Bände, die ich wirklich behalte, weil ich habe einen signierten Franquin-Band. Da möchte ich schon gerne, dass der heile bleibt.
Der ist ganz oben im Regal.
Ja, der steht im Atelier. Also da da kommt man nicht so. Aber im Kern, die dürfen alles lesen und die lesen auch relativ viel. Und ich finde das irre zu merken, weil der Comic hat ja den großen Vorteil, man mit dem ersten Blick weiß man eigentlich, ob einem das gefällt oder nicht, ob die Bilder einen ansprechen oder nicht. Und da merke ich bei meinen Kindern, das geht sehr schnell. Die greifen ins Regal, gucken sich was an und sehen, oh cool, das lese ich. Und da vertiefen die sich manchmal in Dinge, die ich denen selber gar nicht so in die Hand gedrückt hätte. Aber dadurch, dass die selber da fischen können und selber gucken, was gut ist und was für sie scheinbar angemessen ist in dem Moment, machen sie das einfach nach freiem Gutdünken.
Manga hast du eben schon angesprochen. Dann sind wir im asiatischen Raum, wenn wir einmal so quer durch die Welt schauen und das Standing von Comic uns da angucken. Ist in Asien ein ganz anderes.
Ja gut, da kommt man auch von der Schrift her, von einer anderen Bildkultur, von einer anderen Bildsprache.
Mich spricht zum Beispiel nicht so an.
Ja, ist glaube ich aber auch, was man üben muss. Also das ist eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Grammatik, die benutzt wird in diesen Bildern. Also eine grafische Grammatik. Ja, du hast einen anderen Seitenaufbau, du hast einen anderen Erzählfluss, einen anderen Erzählbogen als bei westeuropäischen oder amerikanischen Comics. Das heißt, da muss man erstmal auch das lernen, wie man die liest. Das Tolle in Japan ist, dass es dort beim Comic keine Altersunterschiede gibt. Das heißt, es gibt Bücher und Geschichten für jedes Alter, vom Kleinkind bis zum Senior. Also, und auch thematisch ist man unfassbar breit aufgestellt. Wir kennen hier von den Mangas, von den asiatischen Comic in der Regel die Sachen, die für Teenager sind. Aber es gibt genauso Geschichten, die für Leute in der Midlife-Crisis sind. Es gibt genauso Geschichten für Leute, die gerade in die Rente eintreten. Es gibt Klassiker-Adaptionen. Es gibt Comics für Kleinstkinder. Und dadurch, dass das jeder liest, hat es eine viel größere Selbstverständlichkeit. Da wird nicht gedacht, oh, das ist was für Doofe, sondern das ist ein Teil der Kultur, das ist ein anderes Selbstverständnis. Das ist auch etwas, was wir so in Frankreich finden und in Deutschland müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Flix, wir müssen kurz was klarstellen. Ursula Patzwald hat geschrieben, niemand ist doof, nur weil er oder sie keine Comics liest. Die eigene Fantasie für Bilder aus Texten ist viel wertvoller als vorgesetzte Bilder. Hat, aber auch von uns keiner gesagt gehabt.
Nee, so. Im Gegenteil. Natürlich sind Literatur, sind Romane, ist Lyrik super zu lesen und das ist großartig, wenn im eigenen Kopf Bilder entstehen. Das ist ja auch genau das, was ich als Comiczeichner mache. Aber das Zusammenbringen von Text und Bild, diese sogenannte Text-Bild-Schere, das ist eine eigene Gehirnleistung und die muss der Leser erstmal bringen, wenn er einen Comic liest. Und das fällt eben nicht jedem ganz leicht. Das muss man genauso üben wie lesen und schreiben und pfeifen und malen und Spaghetti kochen.
Pfeifen und Spaghetti kochen. Ich finde ja einen Mix ganz gut. Man darf ja durchaus lesen, aber man darf auch durchaus einen Comic mal zur Hand nehmen. Also deshalb, von allem etwas ist doch nie verkehrt, glaube ich.
Wie bei der Ernährung, ja. Also ja, da darf alles mit drin sein.
Spaghetti ist auch schlecht.
Nee, nur Spaghetti ist auch schlecht. Und nur Comics ist schlecht, aber eben, glaube ich, nur Romane. Och, ist auf Dauer auch vielleicht ein bisschen langweilig.
Du hast eben gesagt, du hast in der Schule schon deine Lehrer gezeichnet. Wie fing das denn grundsätzlich bei dir an? Zu Hause irgendwie in so sogenannten Kritzelbüchern, dass du dich hingesetzt hast, was abgemalt hast? Andere Comics oder dass du gleich eine Figur erschaffen hast?
Na, ich habe alles Mögliche gezeichnet. Ich habe gezeichnet wie jedes andere Kind auch. Hatte das große Glück, in einem Künstlerhaushalt aufzuwachsen. Meine Mutter hat als Bildhauerin gearbeitet und so war es relativ normal, sich kreativ zu beschäftigen. Es war auch recht viel Papier da. Mein Vater hat das aus dem Büro mitgebracht, Stifte waren vorhanden. Ich konnte später auch in seinem Büro den Kopierer benutzen und so eben meine ersten Zeichnungen vervielfältigen und zusammentackern. Und die habe ich dann eben auf dem Schulhof verteilt. Ja, und bin darüber in die Schülerzeitung reingekommen, die dann ab und an eine Zeichnung gebraucht haben. Und dann fürs Handballmagazin, was so ein kleines Ortsmagazin war, habe ich ein paar Zeichnungen gemacht. Und habe dann relativ früh mein erstes Geld für eine Zeichnung bekommen. Da muss ich so 13, 14 gewesen sein, wo ich eine Zeichnung eben für den örtlichen Handballverein gemacht habe, was sie auf T-Shirts gedruckt haben. Und dafür habe ich, glaube ich, 10 Mark bekommen und war stolz wie Bolle.
Das glaube ich. Und dann, also du hast dann auch erstmal, man setzt sich ja nicht hin und malt gleich man zeichnet nicht gleich ein ganzes Heft oder ein Buch, sondern du hast halt einen Comicstrip gezeichnet.
Ja, das war leider, da war ich ein bisschen doof, weil ich habe natürlich nicht erst einen Comicstrip gezeichnet und gedacht, damit reicht's, sondern ich habe gleich mit dem ganzen Buch angefangen.
Ach so, klar.
Ich kannte ja die Bücher, ich wusste, so müssen die irgendwie aussehen, also versuche ich dem Ganzen so nah wie möglich zu kommen und eine Seite reicht nicht, sondern immer gleich ein bisschen größenwahnsinnig das komplette Projekt. Und als ich fertig war mit der Schule, habe ich mich wirklich hingesetzt und ein komplettes Album gezeichnet, eine Faustparodie, weil meine Deutschlehrerin in der Schule mit meiner Faustinterpretation nicht zufrieden war und ich gedacht habe, na komm, da machst du jetzt mal deine eigene Version draus. Bin damit auf die Buchmesse in Frankfurt gegangen, habe bei den Verlagen nachgefragt, ob sie sich das mal angucken möchten und habe es tatsächlich geschafft, jemanden zu finden, der sich dafür interessiert. Und als ich 19 war, kam das Buch bei Eichborn, ein relativ renommierter Verlag aus Frankfurt, raus, wurde gedruckt in einer amtlichen Auflage. Es wurde sogar damals Marcel Reich-Ranitzky vorgelegt, der dann sagte, was soll das für ein Comic sein, das lese ich nicht. Faust. Also er hat sich geweigert, eine Meinung dazu abzugeben, was ich das schönste Kompliment finde.
Das glaube ich. Für mich kam das ehrlich gesagt zu spät, weil ich hätte das gerne in der Schulzeit schon gehabt, als es um den Faust ging. Das wäre deutlich leichterer Zugang für mich gewesen zum Faust.
Und dieser Comic ist nach wie vor mein erfolgreichstes Buch, was inzwischen nicht nur in Schulen eingesetzt wird, um entweder Schüler an den Fauststoff ranzuführen oder Schüler eine Alternative zum Fauststoff, wenn sie Faust gelesen haben von Goethe, eben zu gucken, okay, was entdeckt ihr jetzt in dem Comic davon wieder? Aus dem Ganzen wurden Schultheaterprojekte gemacht, da wurden Dissertationen drüber geschrieben an Universitäten. Das ist Gegenstand von wissenschaftlichen Aufarbeitungen und Leuten, die gucken, wo ist intermedial Schnittstellen, also zwischen Literatur, zwischen Comic, zwischen Kunst, zwischen Malerei. Und da spielt auf einmal dieses Ding mit. Und deswegen bin ich meiner Deutschlehrerin bis heute super dankbar.
Und man muss sagen, du hast den Faust sozusagen aus der eigentlichen Zeit rausgeholt und so ein bisschen zeitlich verändert.
Na, ich wollte gucken, was sagt er uns heute? Ja, und wenn ich mir Faust angucke, also ein Mann, der 4 Fächer studiert hat, Philosophie, Theologie, Medizin und Juristerei, der würde heute wahrscheinlich eher als Taxifahrer enden, als in einer hochbezahlten Position.
Marsupilami, das ist ein erfundenes Tierchen, kennt der ein oder andere, ein Fantasiewesen. Ich beschreibe es mal gelb mit dunklen Flecken und einem geschätzt 8 Meter langen Schwanz. Ist das Flix ein Superheld?
Oh ja, auf jeden Fall. Also in der Tierwelt sowieso und auch insgesamt mit seinem guten Verständnis, was richtig ist und was falsch und auch danach zu handeln, finde ich, ist es auf jeden Fall ein Superheld.
Wann hat es Marsupilami dir das erste Mal angetan?
Oh, ebenfalls auch sehr früh. Wir haben vorhin schon erzählt, dass ich in der Stadtbibliothek unterwegs war und da eine Menge Comics gelesen habe. Unter anderem eben auch Spirou, wo das Marsupilami der traditionelle Sidekick ist. Also ein Tier, was die Hauptfigur irgendwann im palumbischen Urwald entdeckt und mit nach Hause nimmt.
Das ist irgendwo in Südafrika, soll das sein?
Südamerika. Südamerika. Ja, Palumbien geschätzt irgendwo zwischen Paraguay und Kolumbien. Irgendwo dort. Ja. Und das Marsupilami ist unfassbar lebendig, hat einen anarchistischen Humor und bringt, wo es auftaucht, Chaos ins Spiel. Und das hat mir nicht nur als Kind gut gefallen.
Und wenn wir uns unterhalten würden wie Marsupilami, dann würde es über Huba Huba Hopp oder Buba Buba Hopp nicht hinausgehen?
Kaum. Ja, also es sagt zwar Huba Huba im Wesentlichen, das sind die Worte, aber durch Mimik, durch Gestik und durch den 8 Meter langen Schwanz versteht man sehr gut, was es damit meint.
Du hast jetzt mit dem Humboldt-Tier ein neues Marsupilami-Abenteuer rausgebracht. Das alleine schon ist etwas Besonderes, oder?
Ja, das gab's so vorher noch nie. Und als deutscher Zeichner einen solchen franco-belgischen Klassiker bespielen zu dürfen, das ist wirklich eine große, große Ehre.
Wie kam es dazu?
Ich habe gefragt. Also von ein paar Jahren habe ich einen Spirou-Comic machen dürfen, den aber eben ohne das Marsupilami, weil die rechte Lage schwierig ist. Mhm. Der funktionierte in Deutschland ganz gut, kam dann auch in Frankreich raus und lief auch dort erstaunlich gut, sodass man dort über einen Nachfolgeband nachdachte. Und ich dachte, ja, würde ich gerne machen, aber noch lieber würde ich ein Marsupilami zeichnen. Und die sagten, hast du denn eine Idee? Und dann habe ich denen eine Idee gepitcht, wo das Marsupilami vor 200 Jahren das erste Mal im Urwald entdeckt wird und von niemand Geringerem als Alexander von Humboldt, dem großen Naturforscher.
Und der bringt es nach Berlin?
Der bringt es nach Berlin, ins Naturkundemuseum, wo es dann viele Jahre später entdeckt wird und auf einmal das Berlin der 1930er Jahre entdeckt und, sagen wir mal, auch da Chaos in die Straßen der großen Stadt bringt.
Wie kommt sowas in der Comic-Szene an? Musst du dir Vorwürfe gefallen lassen? Der lässt sich noch nicht mal was Eigenes einfallen, der malt Marsupilami nach.
Lustigerweise, diese Vorwürfe könnte man denken, dass die kommen. Im Gegenteil. Also die Kollegen sind echt begeistert, dass wir lieben alle diese Figuren. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn man mit Fußballer wäre und auf einmal mit Pelé spielen darf. Das mag jeder. Ja, und wenn man das machen kann und auf einmal da was Neues entsteht, also diesem Universum Facetten hinzugefügt werden, die es so vorher noch nicht gab, dann empfinden das die allermeisten als eine echte Bereicherung.
Du lebst in Berlin?
Ich lebe in Berlin.
Du hast diesen Hotelboy-Jungen in seiner Uniform Spirou nach Berlin verpflanzt für dein Abenteuer und auch dann Marsupilami jetzt. Ist das zwangsläufig? Also wenn du in Castrop-Rauxel wohnen würdest oder in Bietigheim, dann wären die dahin gekommen?
Ja, wäre ich Stuttgarter, würden die natürlich alle hier durch die Straßen springen. Nein, bei dem Spirou-Band war es so, dass es ein Wunsch war des franco-belgischen Verlages Dupuis, die gesagt haben, Spirou in Berlin. Geiler Titel. Hast du nicht eine Idee, was denn für eine Geschichte da sein könnte? Und da es nun bei Alexander von Humboldt tatsächlich so war, dass er seine Fundstücke, seine Kisten zwar erst nach Paris geschickt hat, dann aber später, als da die keiner mehr wollte, nach Berlin. Also die da stehen und bis heute nicht alle ausgewertet sind, wie mir jemand erzählte, der im Museum arbeitet, war die Idee, dass in einer dieser Kisten, die da stehen, eben so ein Marsupilami drin sein könnte, echt naheliegend. Und so war dann auf einmal das Naturkundemuseum in Berlin die Blaupause für dieses Abenteuer.
Das Marsupilami 1931 in Berlin, das ist die Geschichte, die SWR1-Leutegast Flix in seinem Comic erzählt. Ist es dann noch ein Comic, wenn es ein Buch ist?
Na klar, also ein Comic ist nur die Anzahl von Bildern. Also sobald ein Bild ist ein Cartoon, zwei Bilder ist so ein Zwitterwesen und ab drei Bildern hintereinander wird es ein Comic.
Okay, 1931 Berlin, Marsupilami. Warum diese Zeit?
Den Band Das Humboldt-Tier, also dieses Marsupilami-Abenteuer, habe ich in das Jahr 1931 verlegt, weil ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Also da ist eine Gesellschaft im Umbruch, die goldenen Jahre sind so ein bisschen am Abklingen, die Stimmung kippt, die Leute bekommen Angst und es ist so eine Zeit, in der die Großstadt Berlin einem Dschungel recht nahe kommt. Es ist kein ungefährlicher Ort und das ist ein Ort, den das Marsupilami als Urwaldwesen eben ganz gut kennt und da schlittert es dann eben rein.
Und wo man dann auch zu der Zeit ordentliches Chaos veranstalten konnte.
Na, auf jeden Fall. Die Straßen sind voll, die Menschen sind draußen. Es sind eben, wie gesagt, nicht nur nette Menschen unterwegs, sondern einige tragen auch braune Hemden und Armbinden. Das geht los. Und da das Marsupilami ein ganz gutes Gespür hat, ja, wer Freund und wer Feind ist, dann weiß es auch, wem es auf die Schnauze hauen muss.
Und das macht es dann zum Beispiel mit dem extra langen Schwanz. Die braunen Hemden mit dem Schwanz zu verkloppen, hat dir auch besonders viel Freude gemacht, das zu zeichnen?
Ich finde, es gehört sich so. Ja, also wenn man das Gefühl für richtig und falsch hat, dann finde ich, dass man auch den Auftrag hat, antifaschistisch zu handeln.
Es ist aber ja weit mehr als ein Comic, sage ich mal, wo ich denke, das lesen Kinder in erster Linie, sondern da ist ja schon eine deutliche Botschaft, steckt da ja drin.
Na, es hat auf jeden Fall einen Comic mit mehreren Ebenen. Das Marsupilami ist traditionell ein Kindercomic, also für ein junges Publikum. Aber da ich das selber ja als Kind gelesen habe und inzwischen 40 Jahre älter bin, habe ich einen anderen Anspruch an Geschichten. Und ich wollte einen Comic machen, der für Kinder funktioniert, also der solche Slapstick-Momente eben drin hat, der eben aber auch eine zweite und vielleicht sogar dritte Ebene hat, die Erwachsene anspricht. Also eine geschichtliche Ebene, Gags, die eher im Hintergrund funktionieren oder Figuren, die man auf einmal wiedererkennt, wo man weiß, da wird das und das passieren. Also jeder, der ein bisschen Geschichtskenntnis hat, weiß, dass eine halbjüdische Familie 1931 wahrscheinlich in den nächsten Jahren Probleme bekommen wird. Und sowas steckt eben dann in diesem Abenteuer mit drin, ohne dass man es explizit aussprechen muss.
Welche Reaktion bekommst du von Alt und Jung?
Ich finde es super, dass selbst meine 6-jährige Tochter mit dem Kram was anfangen kann. Also sich echt kaputt lacht, wenn das Marsupilami über den gefrorenen See schlittert. Und dass eben auch Erwachsene sagen, cool, durch diese Historisierung der Figur, also dass wir eine fiktive Figur in die reale Welt reingeholt haben, haben wir auf einmal eine Ebene und eine Erzählwelt beim Marsupilami mit drin, die wir uns immer gewünscht haben und die wir als Erwachsene auf einmal auch gut finden. Also insgesamt ist der Ruf da, Flixi, wann machst du das nächste Album?
Okay, lässt du Teile des Buchs in der Entstehung einmal durch deine Familie laufen, um Reaktionen einzusammeln?
Familie einerseits.
Freunde?
Freunde auch. Ich habe mir so ein Netzwerk an Mitlesern aufgebaut, wo ich weiß, der eine ist zum Beispiel super gut in Dramaturgie, der kann mir da helfen. Ich habe einen im Freundeskreis, der ist sehr geschichtsversiert, der kann mir genau sagen, ob die Details eben, die ich mir ausgedacht habe, stimmen. Also ob zum Beispiel die Siegessäule 1931 schon auf dem großen Stern gestanden hat oder ob sie eben damals noch vor dem Reichstag stand. Und ich habe Freunde, die sind für den Humor zuständig, denen kann ich das vorlegen und die sagen, ja, das ist lustig und da müsstest du es eher so und so aufbauen, damit die Pointe noch besser zündet.
Ist es auch so eine Balance, dass du es nicht zu schwer, inhaltlich zu schwer machen darfst?
Das ist kein Anspruch, der von außen an mich herangetragen wird. Aber ich habe das Gefühl, dass wir insgesamt gerade in einer Zeit leben, die ein bisschen Leichtigkeit gebrauchen kann. Und deswegen war meine Idee, das würde ich gerne versuchen. Ein Abenteuer, was eine Hoffnung bringt. Wo man am Ende dasteht und sagt, okay, wenn ich mich menschlich verhalte, dann könnte das alles ganz gut ausgehen.
So, wie entsteht jetzt ein Comic-Flix? Sitzt du da noch mit einer Zettelsammlung und einem Stift oder sitzt du schon am Computer längst?
Na, als allererstes muss ja mal die Geschichte geschrieben werden. Also ich bin einer der Comic-Künstler, der beides macht. Ich zeichne die Bilder und ich schreibe die Geschichte selber. Und die Geschichte muss erstmal stehen, bevor irgendwie ein Bild zu Papier gebracht werden kann. Aber Papier trifft es, denn das ist das Schöne an diesem Beruf, man braucht nicht sehr viel. Im Grunde reicht ein Bleistift und ein Blatt Papier, um seine Geschichte lebendig werden lassen zu können.
Das heißt, in deinem Atelier gibt es einen riesen Wirrwarr an Blättern, die rumfliegen und nur du weißt, dass da eine gewisse Ordnung drin steckt?
Leider ja. Also ich wäre gerne sortierter, aber je länger die Geschichte und das Schreiben dauert, desto chaotischer wird das Atelier. Ich weiß ziemlich genau, was wo liegt und kann die Dinge dann zusammenfügen, aber für Außenstehende ist das kaum nachvollziehbar.
Also heißt, bevor eine Geschichte entsteht, setzt du dich hin und skizzierst in Wort oder Bild oder in Wort und Bild einen gewissen Plot, eine gewisse Handlung.
Genau, es ist eine Mischung. Also weil ja später auch Wort und Bild ineinander greifen, markiere ich mir die Stellen, wo ich zeichnen muss, also wo grafisch irgendwas Besonderes passieren soll. Die werden natürlich aufgezeichnet. Dialoge, muss ich noch keine Bilder zu finden, die schreibe ich erstmal so runter, bis ich das Gefühl habe, ja, die Stimmen klingen richtig.
Und das heißt, dass du sozusagen dich dann ransetzt und alles entstehen lässt, dann natürlich auch in viel mehr Bildern das Ganze entstehen lässt. Wie lange dauert das tatsächlich dann? Von der Idee, bis du wirklich das fertige Buch in Händen hältst.
Dieser Prozess ist schon relativ lange, weil man ja so in mehreren Stufen immer wieder dieselbe Geschichte bearbeitet. Also erst wird sie geschrieben, dann skizziere ich sie, dann ziehe ich die Linien in der Tusche, also die Skizze mit einem Tuschestift nach, dann wird das eingescannt, dann kommt die Farbe rein, dann werden die Sprechblasen gefüllt und so weiter. Das ist ein langer Prozess und das dauert insgesamt immer so 1,5 bis 2 Jahre, bis so ein Album dann wirklich fertig ist. Also natürlich mit Unterbrechungen, ja, also nicht kontinuierlich daran, aber das ist der Zeitraum, den man dafür braucht.
Das heißt, Bild steht vor Wort?
Nee, Bild und Wort gehen einen Tanz ein. Sie sind gleichwertig. Mal dominiert das Bild und führt das Wort und mal ist es umgekehrt.
Und jetzt hat das Humboldt-Tier 70 Seiten etwa?
Genau, wir sind ungefähr bei 70 Seiten.
1,5 Jahre Arbeit stecken da mindestens dann drin und wir saugen es als Konsumenten in, ich sag mal, 1,5 Stunden weg. Das ist unfair, oder?
Naja, ja, wenn man es so betrachtet, schon. Wenn man aber mal guckt, ja, wie viele Leute dieses Buch lesen, also wie viel mal 1,5 Stunden da zusammenkommen, dann wird das, glaube ich, doch am Ende ein recht faires Verhältnis.
Und das kriegst du ja sozusagen auch wiedergespiegelt in Verkaufszahlen. Du hast eben vom Faust gesprochen. In der wievielten Auflage ist der jetzt unterwegs?
Oh Gott, ich glaube in der 20. oder so. Also da sind richtig viele Bücher verkauft. Und beim Humboldt-Tier, also bei dem Masopilami-Abenteuer, das erscheint jetzt in Deutschland. Das wird nächste Woche im Spirou-Magazin in Frankreich vorveröffentlicht. Das ist das größte europäische Comic-Magazin. Dann erscheint es in wenigen Wochen in Frankreich. Das heißt, wir haben eine europaweite Auflage. Das ist insgesamt schon mehr als ein Fußballstadion, eher 2, 3 oder 4.
Und wenn dein Masopilami-Abenteuer dann nochmal zurück nach Frankreich geht, wo es dann eigentlich irgendwie seinen Ursprung hat, macht dich das nervöser? Kriegst du da feuchte Handinnenflächen?
Ja, kriege ich, weil das ist eigentlich das, wo man als Kind schon immer von geträumt hat, einmal einen Comic in Frankreich veröffentlichen zu können. Also das glaube ich vielleicht so als Gitarrist, einmal mit den Stones auf der Bühne zu stehen, ja, und den Riff zu spielen von Satisfaction. So ähnlich ist das. Das ist ein großer Moment. Ich freue mich da immer drauf. Und wenn ich dann in Frankreich bin und dort signiere und sehe, dass da wirklich viele Leute in der Schlange stehen, um sich so ein kleines Masopilami in ihr Bücher reinzeichnen zu lassen und Merci sagen, das ist schon wirklich ganz großartig.
Und das heißt, du bist von deiner Arbeit logischerweise überzeugt. Du gehst da ziemlich selbstbewusst ran oder sagst du, es kann auch auf die Ohren geben, weil man in Frankreich vielleicht ein bisschen kritischer ist?
Natürlich, das kann immer auf die Ohren geben. Also sowohl hier in Deutschland als auch in Frankreich. Und man darf nicht vergessen, in Frankreich herrscht das Bild vor, dass man rechts vom Rhein nicht zeichnen kann. Wenn da jemand kommt und sich jetzt auch noch an so einem, sage ich mal, Nationalheiligtum versucht, da wird schon besonders kritisch drauf geguckt. Und deswegen versuche ich, die Geschichte so gut zu machen, wie ich kann, damit ich hinterher wenigstens sagen kann, ich habe mich bemüht.
So ein Buch rauszubringen wie das Humboldt-Tier, ist das ein Luxus oder also deine regelmäßige Kohle, sage ich mal, die bringst du anders nach Hause durch das Glückskind, was regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auftaucht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Es ist ja so, dass man in der Regel in Deutschland von den Buchveröffentlichungen eines Comics nicht leben kann. Die Auflagen sind dafür nicht hoch genug, dass sie 1,5 bis 2 Jahre Arbeit finanzieren. Also macht man noch irgendwas dazu. Und bei mir ist es so, dass ich das große Glück habe, für 2 Zeitungen zu arbeiten. Einerseits für die FAZ, wo ich jede Woche, jeden Montag die Serie Glückskind veröffentlichen kann und auch noch jeden Monat im Kindermagazin vom Spiegel, Dein Spiegel, Ferdinand. Also ich bin ganz gut versorgt.
Das Glückskind ist ein Mädchen bei seinem alleinerziehenden Vater und es gibt einen Waschbär in der Familie.
Ganz genau. Die 3 leben zusammen. Der Waschbär ist zugelaufen, ist ein bisschen wie das Masopilami, bringt Chaos in diese Familie, ist gleichzeitig aber auch der Humanist unter den Ganzen. Der Vater ist leider ein bisschen hypochondrisch drauf und hat große Sorgen, dass seiner Tochter was passiert. Und der Tochter ist das alles scheißegal, denn die ist jung und will leben.
Für das Kindermagazin Dein Spiegel zu zeichnen und zu texten, ist das dann, wenn es nur für Kinder ist, einfacher oder anspruchsvoller?
Eigentlich anspruchsvoller. Weil man kann weniger voraussetzen, weil Kinder natürlich einen anderen Erfahrungshorizont haben als Erwachsene. Das heißt, man muss die Dinge so erzählen und so verpacken, dass die das kapieren. Das macht Spaß, Pointen dann so zu bauen, dass die eben für die Kinder auch funktionieren, dass sie das nachvollziehen können und ihren Spaß an den Geschichten zu haben. Also Kindercomics zu machen, ist eigentlich anspruchsvoller als Erwachsenencomics.
Das heißt, du musst zwangsläufig spätestens im Kopf immer noch Kind sein?
Ich gebe mir Mühe. Es macht ja auch echt Spaß, im Kopf Kind zu sein und zu spielen zu dürfen. Also ich habe das große Glück, in meinem Beruf ein Papier zu haben, auf dem ich mich austoben kann, auf dem alles passieren kann. Das DIN A4-Blatt ist meine Bühne und ich darf dort zaubern. Was gibt's Besseres?
Wir gucken mal gerade so ein bisschen rein, was die SWR1 Hörerinnen und Hörer schreiben. Anna Schmidt aus Stuttgart. Mich würde interessieren, was Flix über die japanische Manga, über die japanischen Manga-Comics denkt, wie, da bin ich jetzt hier der Blinde, der von der Farbe spricht, Sailor Moon, One Piece, Naruto oder Dragon Ball.
Das kennt man doch alles. Das
Dragon Ball sagt mir was.
Ja, ja. Immerhin. Also Manga ist ja seit, ich würde mal sagen, fast 20 Jahren so in Deutschland angekommen. Ist ein Phänomen, was hauptsächlich erstmal über die Abgrenzung gegenüber dem normalen Buchmarkt passiert. Also ist so ein, als Teenager-Medium hat's angefangen, zieht immer weitere Kreise, weil, wie wir schon gesagt haben, in Japan gibt's Comics, also Mangas, für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack. Das kommt immer mehr hier an und ich persönlich mag Naruto sehr gerne. Ich habe Dragon Ball fast alle Bände gelesen. Das ist für mich eine unfassbare Bereicherung, weil die Erzählstruktur eine ganz andere ist. Auch der Aufbau der Bilder ist anders. Also wir haben in japanischen Comics werden manchmal einzelne Sekunden gedehnt. Das heißt, man sieht, was in einzelnen kurzen Momenten passiert, über Seiten. Jedes Detail wird verändert, man nimmt eine neue Perspektive ein. Es gibt eine Kameradrehung, man sieht die Gedanken, man sieht dieses Zögern, man sieht Muskelanspannung und Gesichtsausdrücke wirklich genau. Und das ist ein ganz anderer Effekt, als wir Europäer das machen würden. So gesehen, wer Bock hat, was Neues zu sehen und Neues zu erleben, dem sind Manga ans Herz gelegt.
Hier kommt noch eine Fachfrage für dich. Wolfgang Kotzian aus Blaustein möchte wissen, warum es eigentlich zu der Umbenennung kam von Kokomikos in Masopilami. Und ich habe es wahrscheinlich schon falsch ausgesprochen.
Nee, es ist im Großen und Ganzen richtig. Also das Masopilami, also Masopilami ist auch der französische Name. Der Comic wurde, ich glaube, so in den 70er Jahren übersetzt. Und kam in Deutschland auch raus, damals im Fix und Foxy Magazin. Die Älteren erinnern sich, das Magazin mit den zwei frechen Füchsen.
Ja.
Und weil man dort alle Serien ins Deutsche übersetzt hat, hat man auch gedacht, ach, Masopilami, was soll das sein? Zu schwer für die Deutschen, den machen wir einen Namen, der leichter von der Zunge geht. Und kam auf Kokomiko, was sehr lustig ist, und wenige Jahre später auch schon wieder aufgegeben wurde. Also Kokomiko kennen wirklich nur noch die Insider. Das heißt, wenn Sie, liebe Hörer, irgendwann bei Günter Jauch sitzen und diese Frage kommt, Sie wissen Bescheid und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den 125.000 Euro.
Da darf es jetzt keine Enttäuschung geben. Ganz kurz noch, Hansi Rössler möchte wissen, ob du, Flix, etwas mit den Eintracht Frankfurt Spieltags-Gegner-Comics zu tun hast, mit dem Adler und dem Hessischen.
Ah, da kann ich eine ganz direkte Antwort geben. Nein.
Die beste Band der Welt, sagen die Ärzte über sich selber, sagt aber auch SWR1-Leutegast Flix, oder?
Auf jeden Fall. Meine absolute Lieblingsband. Ich bin großer, großer Fan und das schon seit über 30 Jahren.
Und du hast einen Wunsch, nämlich einen Comic über die Ärzte anzulegen.
Ach, ich bin da so hin und her gerissen. Ich würde es eigentlich gerne machen, weil es gibt ein paar Comics über die Ärzte, aber die finde ich alle noch nicht so gut, wie ich sie gerne sehen würde.
Weil das wollte ich dir gerade sagen. Ich habe nämlich einen gefunden, aber du kennst ihn natürlich. 2001 erschienen Geschichten aus der Die Ärzte, finde ich schon mal einen super Titel. Angriff der Fett-Teenager.
Ja, das ist ein Comic über Elke. Also wir erinnern uns daran, die Frau mit dem großen Übergewicht, die, glaube ich, einem der, so ein Hate-Song gewesen, wo sie sich über einen Fan wahnsinnig aufgeregt haben. Und ein Song, den sie auch heute nicht mehr spielen. Also ich erinnere mich, auf einem Konzert sagten sie neulich, sie spielen den erst wieder, wenn es die Bild-Zeitung nicht mehr gibt, was ich persönlich einen ganz guten Ansatz finde. Aber so eine misogyne Scheiße braucht man einfach auf der Bühne nicht. Und es ist toll, dass eine Band wie die Ärzte einfach mit der Zeit geht und auch dazu lernt. Die wissen, früher haben sie es gemacht, ja, stehen auch dazu. Aber nicht alles, was man früher gemacht hat, muss man ja heute noch gut finden.
Auf deiner To-Do-Liste oder wie sagt man, auf der Bucketlist, ist auch noch ein Comic über deinen Vater?
Ja, das würde ich auch gerne machen, weil ich finde meinen Vater deutlich interessanter als er sich selber.
Oh, wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, dass mein Vater sich einfach als einen normalen Macher sieht, ja, der irgendwie so durchs Leben gegangen ist. Und wenn ich mir angucke, wo er herkommt, aus einem ganz kleinen Bauernhof und wie er sich durchs Leben hochgearbeitet hat, in den 60er, 70er Jahren eine Ausbildung gemacht hat, Ingenieur wurde, auf einmal Dinge fürs Mobiltelefon erfunden hat, die wir heute alle nutzen und daraus das für das Selbstverständlichste der Welt hält. Das ist so eine westdeutsche Biografie, die scheinbar normal ist, aber in dieser Normalität echt ungewöhnlich. Das würde ich gerne nacherzählen. Mal gucken, ob ich das irgendwann mache.
Gibt es auch Dinge, die gar nicht in Frage kommen? Was weiß ich, ein lustiges Männchen für eine Nasenspray-Werbung zu zeichnen oder ist es längst passiert?
Ach, so Jugendsünden hat man auch. Also ich merke, dass ich insgesamt Werbeaufträge da nicht so gut drin bin. Das können andere Leute einfach deutlich besser. Es gibt auch bestimmte Auftraggeber, die ich ablehne. Also ich würde niemals für eine Waffenfirma oder für Springer arbeiten. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte. Ich finde es gut, mir inzwischen leisten zu können, zu gucken, was halte ich für richtig und was nicht und was sendet die richtige Botschaft in die Welt.
Jugendsünde ist das richtige Stichwort. Nicole Seib aus Murg hat geschrieben: Hallo zusammen, ich traue mich gar nicht, es zu erwähnen, aber mein Mann hat ein Masopilami tätowiert. Ich sehe es als wunderbare Jugendsünde und das Vieh mit dem langen Schwanz gehört einfach zu ihm. Liebe Grüße an meinen Gerhard und auch an dich, Flix.
Oh, das finde ich großartig. Grüße auch hier an Gerhard und an alle, die sich Masu tätowieren haben lassen. Ganz ehrlich, wer hätte nicht gerne einen 8 Meter langen Schwanz?
Hast du hinten auf deinem Rücken das Tattoo auch?
Natürlich nicht. Nein, ich habe mir einfach ein großes Spirou auf den Rücken tätowieren lassen.
Sehr gut.
Der, je nachdem, wie ich die Muskeln anspanne, macht einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.